In irgendeinem Brief schreibt da mal, Franz Kafka hätte wieder irgendwie was vorgelesen und sie seien unter den Tisch gelegen vor Lachen.
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt.
Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden.
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex
und Maria.
Wir sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt ein Buch mit. Und zwar, weil er der Überzeugung ist, dieses Buch lohnt es sich zu entdecken oder wieder zu entdecken, wieder zu lesen. Und dann am Ende gucken wir immer mal, ob der andere überzeugt werden konnte, dass dieses Buch unbedingt gelesen gehört. Und ich bin gespannt, Maria, was hast du heute mitgebracht?
Ich habe heute mitgebracht eine kleine Erzählung von Franz Kafka. Die meisten kennen Franz Kafka, weltberühmter Dichter. Und viele kommen nicht so ganz mit ihm zurecht, weil er vielleicht eine gewisse Düsternis mit sich bringt.
Und auch, weil es ein Schulautor ist.
Und
jeder muss mal.
Ja, wahrscheinlich. Kann auch ein Grund sein. Jedenfalls haben wir also heute das Urteil, das wir betrachten.
Klingt schon wieder nicht so charmant, das Urteil.
Klingt nach Prozess.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht heute vorneweg ein bisschen ein paar kleine Informationen zu Franz Kafka. Er ist am 3. Juli 1883 geboren in Prag und am 2. Juni 1924 mit 40 Jahren gestorben. Das ist kein Alter. Er starb an Schwindsucht, nannte man das früher. Das ist ein schönes Wort für Tuberkulose. Und bei der Schwindsucht, dieser Name schon für eine Krankheit, deutet ja darauf hin, dass der Mensch verschwindet. Und wenn man die Bilder und Fotos anschaut von Kafka, dann sieht man, dass dieser Mensch mit seinem schönen Gesicht und den großen dunklen Augen verschwindet, dass sein Körper einfach immer weniger wird. Er hatte auch ganz interessante Essgewohnheiten. Er hat in irgendeinem Brief oder Tagebuch mal geschrieben, dass man jeden Bissen eigentlich 40 Mal kauen müsste. Ich glaube, das sah sehr lustig aus. Wenn man
das ist heute wieder ein Trend, Maria.
Ja, ja, aber das ist dann das Geheimrezept. Man muss einfach so lange kauen und.
Aber ab wann hat er diese Tuberkulose gehabt?
Das weiß ich gar nicht so genau. Das weiß ich nicht so genau.
Das ist ja ein Bakterium, gell? Also ich habe das mal nachgeguckt, weil ich das jetzt, ist mir das begegnet, ja. Wie auch in einem anderen Roman, wo ich dachte, es kommt so oft vor im 19., frühen 20. Jahrhundert, dass Leute an Schwindsucht sterben. Was ist das eigentlich? Tuberkulose und ist heute weltweit immer noch ein riesen Problem, sterben unglaublich viele Menschen dran, außerhalb der sozusagen medizinisch hochentwickelten westlichen Welt und kann man eigentlich mit Antibiotikum behandeln. Mhm. Aber ja, ist halt vorher gewesen. Ne?
Ja, Thomas Mann hat ja auch einen Roman drüber geschrieben, Zauberberg. Gut, Schwindsucht also. Und er lebte in Prag und das bedeutete damals, dass dort eine gewisse deutsche Minderheit lebte. Ich glaube, es waren nur 7% Deutsche, aber es gab Deutsche und er hat ja auch oft Deutsch geschrieben. Und diese Deutschen waren wie damals in der Apartheid, also in den hohen Stellungen, die hatten Positionen. Und
also sie waren auf der mächtigen Seite der Apartheid.
Ja, sie waren, ja. Auch, genau. Mhm. Die Deutschen als die Weißen. Und diese Situation für die Deutschen in Prag, das war ein bisschen wie so eine Inselsituation. Also Isolation für ihn. Und dazu kam, dass er ja auch Jude war.
Ja.
Da hat er gelebt. Er hat Jura studiert, hat promoviert, mehr schlecht als recht und hat dann ein Leben lang bis zu seiner Pensionierung wegen Krankheit in einer Arbeiterunfallversicherung gearbeitet und hat versucht, muss da sehr erfolgreich gewesen sein, wenn es auch ein ungeliebter Brotberuf war. Und hat da versucht, diesen Firmen, die ihre Arbeiter nicht angemessen geschützt haben, also er hat sich da mit den ganzen Verletzungen und Maschinen auseinandergesetzt, vielleicht erklärt es auch ein bisschen, was er für krudes Zeug manchmal geschrieben hat. Und da hat er irgendwie ganz hilfreich tätig diese Arbeiter im Auge gehabt. Und das bedeutete, dass er immer schreiben wollte, dass ihm das ein Grundbedürfnis war, seine Existenz oder auch ja, das Leben eigentlich in Romanen auszudrücken. Und dazu hatte er, wenn einer arbeitet und damals eben auch noch samstags, eigentlich nur in den Nächten Zeit.
Wir kommen gleich auf die berühmten Nachtsessions. Eins interessiert mich vorneweg noch. Ist Kafka ein deutscher Autor? Ist er ein tschechischer Autor? Wie würdest du diese Frage, die ist mir schon gestellt worden, darf man überhaupt sagen, das ist deutsche Literatur? Ist es eigentlich tschechische Literatur, weil es in Prag war? Oder ist es deutsch, weil er deutsch geschrieben hat? Wie würdest du, oder weißt du, wie die Tschechen das sehen? Sehen die den als einen von ihren, auch wenn er auf Deutsch geschrieben hat?
Also ich wäre deinem Vorschlag sofort gefolgt. Wer Deutsch schreibt, ist für mich ein deutscher Autor. Aber es gibt natürlich jetzt heute durch Migration und zweite und dritte, vierte Generation gibt es natürlich einen Hintergrund. Klar, ja. Aber ich finde, dass es nichts spürbar wird. Es wird nicht spürbar, dass er jetzt irgendwie besonders tschechische Gewohnheiten.
Wie überhaupt seine Texte ja vielleicht davon geprägt sind, dass sie überall spielen können.
Eben, genau. Und das macht ihn auch zu diesem Weltklassiker, weil das eigentlich um eine menschliche, existenzielle Seinsform, das ist ihm interessant und nicht jetzt, wie Prag aufgebaut ist und wie die einzelnen. Nichts, also nee, ich würde sagen, für mich ist das ein deutscher Autor. Er schreibt Deutsch und die Themen sind Menschheitsthemen.
Also wenn jemand weiß, der uns zuhört, wie die Tschechen auf Kafka blicken, dann gerne mal Bezug nehmen und kommentieren oder wie auch immer, das interessiert uns. Genau, also die Geschichten können überall spielen, vielleicht am ehesten im Traum, denn jetzt kommen die Nächte, Maria.
Ja, und fürs Urteil haben wir uns entschieden. Warum haben wir das Urteil ausgewählt? Oder ich? Erstens, es war, als es 1913 erschien, sein literarischer Durchbruch. Das hat reingehauen. Zweitens, es ist kurz.
Sehr kurz.
Drittens, er hat es in einer Nacht geschrieben. In irgendeinem Brief an irgendjemanden schreibt er von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Viertens, er hat es seiner damaligen Verlobten gewidmet. Vorne drin steht nämlich für F.B. Und das war die Felice Bauer, die nicht in Prag wohnte, sondern in Berlin. Und interessant ist, wenn man dann in der kleinen Erzählung sieht, wie die Verlobte heißt.
Mhm.
Kommt später.
Ich habe mich schon gefragt, wie ihr die Widmung wohl gefallen hat.
Genau, ja.
Mhm.
So, und damit wäre ich jetzt an der Stelle, wo es darum geht, übers Personal zu sprechen. Wer kommt da vor in dieser Geschichte?
Also es ist ja eine sehr dichte, kurze Geschichte. In meiner Ausgabe sind es 13, 14 Seiten, sowas. Also da muss man nicht lange für verbringen. Also eine Stunde ist man durch. Mit der Erzählung. Also wenn man aufmerksam liest. Man kann wahrscheinlich noch schneller lesen, aber also es ist enger Raum und nicht viel Personal.
Ja, das Personal, das anwesende Personal in der Geschichte sind Vater und Sohn. Der Vater hat, den Namen erfahren wir gar nicht, das ist der Vater. Und der Sohn heißt Georg Bendemann.
Die wohnen zusammen.
Und die wohnen zusammen in einer, ja, in der sogenannten Familienwohnung. Die Mutter, erfahren wir, ist 2 Jahre vorher gestorben. Und der Vater hat sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen und lebt, wie wir dann erfahren, in einem dunklen Zimmer, hat irgendwie nur eine Hofwand draußen vorm Fenster vor sich, es ist dunkel und der Sohn hat die Geschäfte übernommen und es sieht so aus, als wäre er recht erfolgreich.
So heißt es jedenfalls, ja.
So, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Inhalt gesprochen und es gibt noch drei andere Personen, über die gesprochen wird, die nicht auftauchen. Das ist ein Freund Georgs, der in St. Petersburg lebt.
Namenlos,
genau, wie der Vater. Das ist die Mutter, auch namenlos, firmiert als Mutter. Und dann kommt die Verlobte, Frieda Brandenfeld, FB. Gut, das sind die Personen, die auftauchen, sehr übersichtlich. Und der Ausgangspunkt, fange ich mal an, die Geschichte ist schnell erzählt. Wir haben da eine ganz idyllische Situation. Es ist im schönsten Frühjahr, es ist Sonntag, also der einzige Tag der Woche, wo man nicht arbeiten muss. Und es geht um die anstehende Hochzeit Georgs. Also alles irgendwie sieht nach Neubeginn aus. Alles frisch und schön und diese Idylle ist so ein bisschen trügerisch. Georg sitzt in seinem Zimmer und schreibt jetzt gerade einen Brief an seinen Freund in St. Petersburg, um ihm seine Verlobung anzuzeigen. Und wir finden Georg nachdenklich, weil er sich ziemlich viele Gedanken macht über diesen Freund. Dem geht es da nicht so gut. Er ist lange nicht so erfolgreich wie er hier.
Nicht, dass er dahin geflohen, sagt ja. Er, so raus, wollte irgendwie raus aus seinen Verhältnissen, ist jetzt da in Russland, aber es läuft überhaupt nicht.
Es läuft überhaupt nicht und es ist auch so eine Minderheitsgeschichte. Er ist da unter Russen, er hat keine sozialen Kontakte, er ist allein, er sieht schon ganz gelb und fahl aus. Also es ist...
Er hat einen Bart auf seinem Kindergesicht, heißt es.
Ja.
Also er ist nicht richtig rausgekommen aus dieser, also man könnte ja jetzt denken, jemand zieht weg und zieht in die große weite Welt, so war es wahrscheinlich geplant, aber man sieht eigentlich nur jemanden, der immer noch aussieht wie in seiner Kindheit, nur mit Bart drüber, so hat man das vorgestellt.
Also er ist irgendwie beides, ne? Er ist schon ein älterer Mann, weil Bart und er ist eben auch dieses Kind, das ist ganz interessant, wie das weitergeht. So und in dieser erfolgreichen, scheinbar erfolgreichen Situation, in der Georg ist, überlegt er sich sehr genau, eigentlich ganz liebevoll und behutsam, was er jetzt dem Freund an Informationen zumuten kann, weil er ja so erfolgreich ist. Geschäfte gehen gut, er verlobt sich, also er hat im Grunde erreicht, was man in seinem Alter erreichen kann.
Und der andere, von dem wird gesagt, der wird wahrscheinlich ewig Junggeselle bleiben.
Ja.
Also in allen Hinsichten das Gegenteil.
Ja, jetzt, ich sage jetzt mal so inhaltlich einfach ganz knapp die drei Schritte. Es geht um diesen Freund, wir haben es schon gemerkt. Danach bringt Georg den Brief zu seinem Vater und will ihm den zeigen. Und dann kommen die in einen Mordsstreit. Und am Ende der Geschichte spricht der Vater ein Urteil über seinen Sohn aus. Das lassen wir jetzt mal noch offen. Gut, und der Freund, beziehungsweise wie Georg sich ihm gegenüber verhält, da würde ich jetzt, glaube ich, gerne, damit man so einen Eindruck gewinnt, wie das jetzt sprachlich und literarisch umgesetzt ist, würde ich gerne eine Stelle vorlesen. Also, wir haben also gehört, er will den Freund schonen. So beschränkte sich Georg darauf, dem Freund immer nur über bedeutungslose Vorfälle zu schreiben, wie sie sich, wenn man an einem ruhigen Sonntag nachdenkt, in der Erinnerung ungeordnet aufhäufen. Er wollte nichts anderes als die Vorstellung ungestört lassen, die sich der Freund von der Heimatstadt in der langen Zwischenzeit wohl gemacht und mit welcher er sich abgefunden hatte. So geschah es, Georg, dass er dem Freund die Verlobung eines gleichgültigen Menschen mit einem ebenso gleichgültigen Mädchen dreimal in ziemlich weit auseinanderliegenden Briefen anzeigte, bis sich dann allerdings der Freund, ganz gegen Georgs Absicht, für diese Merkwürdigkeit zu interessieren begann. So, und da haben wir eigentlich schon eine Stelle, die komisch ist, die witzig ist, weil Georg eiert um sein Thema herum, kreist es ein, will dem das nicht erzählen und macht den aber auf eine Weise dann neugierig, die ja geradezu peinlich werden kann, wenn er jetzt damit rausrücken muss.
Ja, weil es eigentlich viel zu spät ist. Hätte schon längst mal was sagen können. Also gleichzeitig ist er doch versteckt natürlich stolz darauf, dass er nicht nur im Geschäft, sondern auch in der Liebe viel erfolgreicher ist.
Ja, aber was bezweckt er denn eigentlich damit, wenn er dann so drumrum eiert? Also er stupst ja da was an, ja, er macht den anderen neugierig und dann hat er den Salat.
Ja.
Und dieses zu spät, dass er mit Dingen zu spät rauskommt, was du gerade sagtest, das ist, glaube ich, tatsächlich ein richtiges Thema. Der schafft er es nie, zum Punkt zu kommen.
Das ist tatsächlich so, das erinnert mich auch an dieses lustige Phänomen, was jeder bestimmt kennt. Man kriegt eine WhatsApp oder eine Mail und verpasst es direkt zu antworten. Und dann ist die eine Woche da und zwei Wochen da und man denkt, oh Gott, ich habe nicht geantwortet. Und dann schiebt man es immer länger auf und denkt sich, hey, jetzt kann ich ja auch nicht mehr schreiben, weil es denkt denn der andere, warum ich so lange gebraucht habe. Also so ähnlich ist es mit dieser Verlobung. Ja, also da manövriert er sich in so eine Sackgasse.
Ja, genau.
Ja.
So, und das war jetzt im Grunde schon Problem Nummer eins, das daraus erwachsen ist, dass er nur noch Larifari schreibt an diesen Freund. Und was natürlich eigentlich auch ja so eine Freundschaft abschießt ein bisschen. Es wird ja flach, also er tut sich gar keinen Gefallen und dem Freund auch nicht. Und das hat er leider nicht auf der Rolle.
Ja,
So, und jetzt damit einher geht natürlich Konflikt Nummer 2. Und da würde ich jetzt kurz noch eine Stelle vorlesen, weil ja auch Georg jetzt mit seiner Braut, dem Fräulein Braut, spricht. Und oft sprach er mit seiner Braut über diesen Freund und das besondere Korrespondenzverhältnis, in welchem er zu ihm stand. »Er wird also gar nicht zu unserer Hochzeit kommen«, sagte sie. »Und ich habe doch das Recht, alle deine Freunde kennenzulernen.« »Ich will ihn nicht stören«, sagte Georg. »Versteh mich recht. Er würde wahrscheinlich kommen, wenigstens glaube ich es, aber er würde sich gezwungen und geschädigt fühlen. Er würde mich vielleicht beneiden und sicher unzufrieden und unfähig, diese Unzufriedenheit jemals zu beseitigen, alleine wieder zurückfahren. Allein, weißt du, was das ist?« »Ja, kann er denn von unserer Heirat nicht auch auf andere Weise erfahren?« »Das kann ich allerdings nicht verhindern, aber es ist bei seiner Lebensweise unwahrscheinlich. Wenn du solche Freunde hast, Georg, hättest du dich überhaupt nicht verloben sollen.«
Wer hätte diesen Satz erwartet?
Ja, was für ein völlig verrückter Satz.
Was meint sie denn damit?
Ja, was meint sie damit? Ich habe eine Ahnung.
Sprich.
Der steht mit diesem Freund in einem besonderen Korrespondenzverhältnis. Korrespondenz ist ein Wort für Briefwechsel, aber es ist auch ein technischer Begriff für so einen Austausch einfach. Also bei mir ist an dem Punkt als Leser längst der Verdacht aufgetaucht, dass dieser namenlose Freund, der schon lange nicht mehr in der Stadt ist, kränklich, kindlich, erfolglos, alleine, gar keine andere Person ist.
Eher so ein alter Ego.
Ja, und mit dem steht er in einem ganz besonderen Korrespondenzverhältnis. Das ist seine andere Seite und mit dem hat er da irgendwie zu tun. Jetzt ist dieser Dialog irre mit dieser Verlobten. Also schon vorher ist er irre. Also das ist ja nicht die einzige Antwort, zu sagen, na, wenn du so einen Freund hast, dann brauchst du dich gar nicht verloben. Also
hättest du gar nicht dürfen.
Ja, ja, verrückter einfach. Schon der Satz, allein von ihm, allein, weißt du, was das heißt? Da steckt ja die ganze, du hast schön gelesen, die ganze Verzweiflung drin. Weißt du, was das heißt, allein zu sein? Er wüsste es doch eigentlich auch nicht. Woher soll er es denn wissen? Er ist erfolgreich, er ist beliebt, er ist verlobt.
Und doch ist da schon drin, dass er dieses Gefühl sehr wohl kennt. Sonst kann er die Frage so gar nicht stellen.
Eben. Und das spielt so in meinen Verdacht rein, dass dieser einsame Freund und dieser erfolglose Freund vielleicht gar nicht so existent ist, wie es erstmal eingeführt wird, sondern dass er mit sich selbst im Gespräch ist. Also ist so eine, ist ein Verdacht, der mir hier schon gekommen ist.
Was würdest du denken, dass ein Mensch jetzt auf so einen Satz, dann hättest du dich gar nicht verloben sollen, antworten würde?
Also wenn mir das passieren würde, würde ich sagen, ja, also willst du jetzt mit mir verheiratet sein oder nicht? Also willst du mich verheiraten oder nicht? Was heißt denn das jetzt? Ich soll mich nicht mit, also wirst Mann soll sich nicht verloben, ist ja schon komisch. Wir sind ja jetzt verlobt, du und ich. Willst du jetzt mich heiraten oder willst du mich jetzt nicht heiraten? Und was hat der Freund damit eigentlich zu tun?
Genau. Und was antwortet Georg? Ja, das ist unser beider Schuld.
Gott, oh Gott.
Es ist genauso schwer verständlich. Wieso ist das jetzt, wo ist da die Schuld? Aber ich wollte es auch jetzt nicht anders haben, sagt er immerhin. Und weil du gerade über diesen Freund sprichst, der ja vielleicht eigentlich so ein anderes ausgelagertes Ich ist, und da sind ja ganz viele Ähnlichkeiten, nur eben in der Umkehrung, er ist eben nicht erfolgreich, er ist genau das, scheint das genaue Gegenteil zu leben. Dazu kommt ja auch, dass der Freund Junggeselle ist. Hast du ja gerade schon gesagt, und mit dem Bart und irgendwie aber auch ein altes Kind, aber eben. Der hat was verpasst und das ist mir auch aufgegangen, dass Junggeselle sein in dieser Zeit ein Versagen ist, eine Schande für einen Mann. Das ist nicht wie heute in Zeiten vom Bachelor, der da auftritt und die große Auswahl geboten kommt und das Fun ist, sondern Heirat war eigentlich eine Erfolgsgeschichte, das musste sein.
Eine Familie gründen.
Ja.
Einen Hausstand gründen, hat man auch gesagt. Ne?
Und er richtete sich nämlich auf ein endgültiges Junggesellendasein ein. Das ist Resignation, das ist Scheitern.
Und dieser Verdacht, dass dieser Freund irgendwie sehr viel jedenfalls mit diesem Georg zu tun hat, der kam mir eben beim Lesen, weil ich dachte, was macht denn der Kafka da? Das ist alles schwarz-weiß, erfolgreich, erfolglos, verlobt, Junggeselle.
Vielleicht ist das einfach so eine große Amplitude, die da rechts außen und links außen steht, Erfolg und Misserfolg. Und ihn, die Figur, zerreißt es in der Mitte.
Ja.
Und was du sagst, ist ja genau das. Also das ist die Alternative. Dieses, ich kann nur Junggeselle.
Ja.
Und Georg scheint ja im Augenblick sich verheiraten zu wollen. Und wir ahnen schon, dass das nicht...
Das ein bröckelig ist. Da, man muss ehrlich sein, es spielt natürlich, wenn man Kafka als Autor kennt, das Wissen mit hinein, dass seine eigenen Verlobungen freundlich gesagt kompliziert war. Gell? Also er hat doch auch, er hat mehrere abgebrochen. Wie war das?
Zwar hat sie zweimal gelöst.
Ja.
Und es war sowieso eine Distanzbeziehung. Man hat sich hunderte von Briefen geschrieben.
Ja.
Und es war irgendwie... ihm, glaube ich, schon relativ früh tief innen drin klar, dass er gar nicht heiraten kann, weil Schreiben und Ehe und Familie ging nicht. Und das war, glaube ich, von Anfang an so ein Dilemma.
Was ist denn diese Frieda für eine Frau? Also er kommt ja aus dem Gespräch raus mit einem Satz, den ich mir dick angestrichen habe. Also es ist jetzt dieses ganz eigentümliche Gespräch, was damit endet, dass er sagt, beide hätten Schuld daran, dass er so einen Freund hat. Komische.
Ja, oder dass sie sich verlobt haben.
Oder dass sie sich verlobt haben, ja. Und dann, also schüttelt er sich sozusagen nach dem Gespräch und sagt, also na gut, dann teilt es ihm jetzt mit, entscheidet er sich und sagt, so bin ich und so hat er mich hinzunehmen, sagte er sich. Ich kann nicht aus mir einen Menschen herausschneiden, der vielleicht für die Freundschaft mit ihm geeigneter wäre, als ich es bin.
Ich finde, das ist ein ganz arg wahrhaftiger Satz für Kafka, wenn man von der Figur absieht. Das ist natürlich Fiktion.
Aber
da kommen Anteile aus seinem eigenen Leben und wie er empfindet. Und das ist ja auch wunderbar und authentisch. Aber dieser Satz ist richtig wahrhaftig. Und den teilt er nun nicht nur seinem Freund mit in dieser Absicht, sondern den teilt er ja eigentlich seiner Verlobten mit. Das ist auch ein Satz, den sie zu hören kriegt. So bin ich und so hast du mich hinzunehmen.
Mhm, okay.
Und das ist eine Botschaft darüber, wenn du dich entscheidest, mich zu heiraten, dann hast du es auch nicht leicht, weil ich kann mir nichts rausschneiden.
Ah, okay, das ist interessant, diese Botschaft an die Verlobte, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, stimmt natürlich.
So, und diese kleine Episode mit der Verlobten, die ist ja in der Erinnerung, die kriegen wir ja so als Rückblende, weil wir sind ja immer noch an diesem Sonntag.
Genau, er hat jetzt den Brief geschrieben, hat sich jetzt das Herz gefasst, er teilt sie mit.
Ja, und geht jetzt damit zu seinem Vater, ist ja eigentlich eine nette Geste, zu kommunizieren und sie leben zusammen und... eben diesen Brief zu zeigen und zu sagen, dass er sich da jetzt verloben will. Und jetzt nimmt diese Geschichte eine Fahrt auf, die höchst ungewöhnlich ist. Weil wir denken uns, er teilt es mit und der Vater sagt, ja, ist okay und so weiter. Und so wird es eben nicht gehen. Wir erfahren dann eben diese Lebenssituation des Vaters. Und er betritt das Zimmer und er merkt, dass da auch wieder diese extremen Gegensätze sind. Er lebt hell und schön im großen Zimmer nach vorne raus und hat auch Kontakt auf die Straße, wird durchs Fenster gegrüßt und der Vater lebt in dieser Dunkelkammer dahinter.
Ich glaube, ich würde diese Stelle ganz gerne vorlesen, weil man daran einfach sehen kann. Kafka hat nie so geschrieben wie Thomas Mann oder Robert Musil oder andere epische Romane mit 800 Seiten oder sowas. Sondern Kafka ist für mich fast der Lyriker der Prosa. Da stimmt jedes Wort. Und da ist nichts zufällig, sondern der überlegt sich alles. Und alles, was gesetzt ist, hat auch eine Bedeutung. Beziehungsweise wir bekommen das Gefühl, es hat eine Bedeutung. Manchmal hat es auch nicht die, die wir denken. Das ist auch eine Kunst bei Kafka, diese
oder
Schmerzende,
mehrere.
Ja, oder mehrere. Und dann zieht er sie uns wieder so ein bisschen unterm Hintern weg. Wir denken, wir können uns schon draufsetzen auf den Deutungsstuhl. Aber hier beschreibt er jetzt das Zimmer des Vaters. Und da heißt, Georg staunte darüber. Er kennt ja eigentlich die Wohnung, gell? Er lebt schon ewig in der Wohnung. Mhm. Georg staunte darüber, wie dunkel das Zimmer des Vaters selbst an diesem sonnigen Vormittag war. Einen solchen Schatten warf also die hohe Mauer, die sich jenseits des schmalen Hofes erhob. Der Vater saß beim Fenster in einer Ecke, die mit verschiedenen Andenken an die selige Mutter ausgeschmückt war, und las die Zeitung, die er seitlich vor die Augen hielt, wodurch er irgendeine Augenschwäche auszugleichen suchte. Auf dem Tisch standen die Reste des Frühstücks, von dem nicht viel verzehrt zu sein schien. Dunkelheit, eine Mauer, eine trennende Mauer, eine Ecke, in der der sitzt, eine Sackgasse sozusagen.
Wodurch dieser Gegensatz zu dem erfolgreichen Sohn, der jetzt im Grunde den Vater zurückdrängt, das Geschäft übernommen hat, der Herr im Hause ist.
Der berühmte Vaterkonflikt von
ja, und er jetzt dann noch in einer, wie soll ich sagen, er hat den Vater überwunden Situation sich gerade gezeigt hat.
Ja.
Ne?
So kommt er da rein, dann kommt ihm aber der Vater entgegen, Georg, kommt er ihm entgegen, dann öffnet sich sein Schlafrock beim Gehen, er sieht ihn und er denkt, Georg denkt, mein Vater ist immer noch ein Riese.
Wir haben jetzt Georg kennengelernt, dass er erfolgreich ist und dass er sein Leben lebt und jetzt scheint so eine Erinnerung aufzukommen, wie er den Vater immer erlebt hat, bis er eben Flügge geworden ist, geschäftlich, beruflich, sozial. So, und er ist noch immer ein Riese. Also ist da dreut jetzt was wieder vielleicht gefährlich werden könnte. Aber dann geht es ganz harmlos weiter und er betüttelt den Vater ganz liebevoll und draußen ist doch so schön und die Bewegungen des alten Mannes. Und so, und dann erzählt er ihm, dass er jetzt nach Petersburg geschrieben hat, um seine Verlobung anzuzeigen. Und immer wieder stellt Georg fest, dass dieser Vater, seine Wahrnehmung des Vaters so hin und her changieren. Einerseits ist er ganz klein und hilflos und dann aber plötzlich irgendwie ist er doch wieder sowas, kommt ihm diese Erinnerung, dass er doch mächtig ist.
Alice fängt jetzt an, so in so eine Fließbewegung zu kommen. Ich habe auch diesen schönen Satz gefunden. Er zog den Brief ein wenig aus der Tasche und ließ ihn wieder zurückfallen. Also das ist der Moment, wo er ihm den Brief dann zeigen will und dann, man merkt, dass diese Unentschlossenheit, ne? Soll ich nicht, was traue ich mir jetzt noch zu? Und
die Situation hat ihn völlig verunsichert und K. hat ihn überrumpelt und man kann ja nicht davon ausgehen, dass sie neu ist, weil sie leben zusammen, wie du gerade sagtest. So, und dann sagt er, ja du, ich habe da meinem Freund geschrieben und dann antwortet der Vater auch wieder völlig unvermutet und verblüffend, was man, er sagt, aber du musst mir jetzt die volle Wahrheit sagen. Und man denkt, hä, was denn für eine Wahrheit? Es geht jetzt um die Verlobung, um diese Mitteilung und so weiter. Und dann fährt diese Geschichte fort, dass der Vater sagt, hast du wirklich diesen Freund in Petersburg?
Der ist wie ich. Der fragt sich das auch. Gibt's den eigentlich?
Und jetzt würde man sagen, ja, sag mal, Papa, weißt du doch, kennst ihn doch, war doch auch schon hier. Nee, was antwortet Georg darauf? Lassen wir meine Freunde sein. 1000 Freunde ersetzen mir nicht den Vater. Pathetischer Quatsch, würde man sagen.
Mhm.
Und überhaupt keine adäquate Antwort auf diese.
Nee. Es ist auch diese komische Frage oder diese komische Anweisung, er soll ihm jetzt die volle Wahrheit bitte sagen.
Ja.
Irgendwas Komisches ist doch da bei dir. Sag mal. Ja. Und da dachte ich sofort, da kommt wieder dieses Schuld- und Gewissen-Thema und der greift den so ganz komisch, kriegt er den Sohn dazu.
Und er kriegt ihn.
Er kriegt ihn.
Er packt, ja, das ist. Und aber Georg weicht aus und auch dieser pathetische Satz, 1000 Freunde gehen mir nicht auf meinen, ersetzen mir nicht den Vater. Und jetzt versucht er ihn so zu betütteln. Ja,
er springt voll an auf das schlechte Gewissen.
Genau, da kommt's raus, man hat ihn wieder erwischt und du sollst doch und gute frische Luft und ach komm und ganz arg fürsorglich. Da haben wir diesen Fürsorglichkeitsbegriff eigentlich wieder. Und dann guckt er den aber an und dann sagt der Vater, du hast keinen Freund in Petersburg. Du bist immer ein Spaßmacher gewesen und hast dich auch mir gegenüber nicht zurückgehalten. Boah. Also es ist jetzt keine Frage mehr, es ist eine Aussage. Da gibt es niemanden.
Mhm.
Und jetzt ist er wieder, wie du vorher schon mal gesagt hast, was auch so eine Konstitution von Georg ist, zu spät dran.
Mhm.
Weil jetzt antwortet er nämlich drauf. Aber doch, ich habe ihn doch und du kennst ihn doch und ich, und so weiter und so weiter. Und jetzt, auch merkwürdig, geht er drauf ein. Aber er schwallt seinen Vater quasi zu.
Mhm.
Und dieser alte Mann sitzt
da. Er versucht ihn zu besänftigen, oder?
Ja.
Also deswegen war ich
aber so zögerlich. So patronizing, so von oben runter. Also du weißt doch und kennst ihn doch.
Es ist auch eine Machtfrage. Ja, ja.
Ja, er ist noch oben. Er ist noch oben. Mhm. Und wunderbar zeigt sich das, wie stark vermeintlich Georg noch ist, wenn man das, ich sehe das alles wie ein Theaterstück oder wie ein Film.
Ja.
Ja, und jetzt kommt so eine Szene, dass er diesem Vater, der ja doch irgendwie viel mehr Pflege braucht, als er gedacht hat, bisher.
Also wahrscheinlich auch der Vater selber gedacht.
Ja, und jetzt passiert eine irre Szene.
Ja, absolut. Die ist, finde ich, der Höhepunkt.
Jetzt nimmt er diesen Vater, der ja vorher noch ein Riese war, auf seinen Armen trug er den Vater ins Bett. Ein schreckliches Gefühl hatte er, als er während der paar Schritte zum Bett hin merkte, dass an seiner Brust der Vater mit seiner Uhrkette spiele. Also wie so ein Baby, dass das, was am Hals hängt vom Georg, dass er das so nimmt, wie so ein Baby zugreift am Hals.
Wie so ein Schnullerband.
Wie so ein Schnullerband. Und da spielt er jetzt damit. Ich finde das eine saukomische Szene, wenn ich mir die vorstelle.
Antigruselig.
Ah, naja gut, okay.
Antigruselig, weil der Satz, der dann noch kommt, er konnte ihn nicht gleich ins Bett legen, so fest hielt er sich an dieser Uhrkette.
Ja, und das finde ich so grotesk.
Das ist grotesk,
wenn
absolut.
Wenn ich mir das vorstelle, der spielt da irgendwie ein Baby vor, wie der da so rumkrapscht und ganz schwach ist. Und dann geht es ja weiter mit dieser kindlichen Frage vom Vater, nachdem er dann im Bett liegt, bin ich jetzt gut zugedeckt?
Ja.
Fragte der Vater, als könne er nicht nachschauen.
Er hat mein Blei gegessen.
Ja. Und das fragt er zweimal, bin ich gut zugedeckt? Das ist ja genauso kindlich. Also das finde ich saukomisch, diese Situation. Und dann antwortet Georg, ja, du bist gut zugedeckt. Und dann passiert für mich der Höhepunkt der Geschichte. Jetzt kippt alles, was bisher war, ins totale Gegenteil um. Das ist so ein Kipppunkt. Weil jetzt springt der Vater auf im Bett, immer ja irgendwie noch mit diesem, weiß ich nicht, Bademantel oder wie stellen wir ihn uns vor. Und er stellt sich hin mit einer Kraft in dieses Bett und fasst mit der anderen Hand den Plafond, die Decke an und tobt und hüpft und wie so ein Teufelchen aus der, ja, wenn man das so rausschnalzen lässt.
Ja, aus der Kiste.
Aus der Kiste und beschimpft seinen Sohn.
Mhm.
Beschimpft ihn in einer Art und Weise und behauptet plötzlich, es gibt diesen Freund.
Und wieder ganz das Gegenteil. Plötzlich sagt er, ja, das gibt den Freund und du hast ihn noch verleugnet und so weiter.
Und das wäre ein Sohn nach meinem Herzen und du hast ihn betrogen und er gehört zu mir und er weiß über alles Bescheid. Ich habe ihn nämlich informiert. Und das ist ja auch eine Wendung, wo man denkt, also er hat, in dem Augenblick nimmt er seinem Sohn den Freund weg und macht ihn zu seinem.
Ja, also was mich da ganz stark angesprungen hat, ist dieser Satz, den habe ich mir hier blau unterstrichen. Das sind die allerwichtigsten Sätze bei mir, die ich mit Farbe nochmal drunter. Er wäre ein Sohn nach meinem Herzen gewesen. Wer? Ein kranker, kindlicher, erfolgloser, einsamer Mensch wäre der Sohn nach meinem Herzen gewesen. Also einer, der mir keine Konkurrenz macht, der mich nicht aus dem Geschäft drängt, der seiner Mama hinterher trauert und die Fresse hält.
Scheint auch grotesk, völlig ja? Widersinn.
Das wäre ein Sohn nach meinem Herzen.
Aber wir kennen ja den Freund nur aus der Erzählung Georgs. Und wir wissen ja, dass wenn Leute über jemanden sprechen, dass die eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung
haben. Absolut. Da sprichst du den Punkt an, der, glaube ich, hier, das ist so ein bisschen so ein Trend wirklich geworden, auch in so BookTok und Bookstagram, der unreliable narrator, also der unzuverlässige Erzähler. Und es gibt, glaube ich, kein besseres Beispiel für so einen unzuverlässigen Erzähler wie dieser kurze Text, weil du nie weißt, also gibt es den Freund? Mhm. Gibt es ihn nicht? Ist er so, wie der ihn schildert? Ist er so, wie der andere ihn schildert? Diese Verlobte auch, die ich jetzt sehr unsympathisch finde, ja, von wem wissen wir das denn? Aus der Erinnerung von Georg. Mhm. Ja? Also nix, du kannst dich auf gar nichts verlassen in dieser Erzählung.
Ja, nur also das, was eben an Handlungen uns berichtet wird oder dargestellt wird. Und das scheint jetzt so zu sein, dass dieser Vater ihm seinen Sohn bereits, seinen Freund genommen hat.
Mhm.
Und es geht genauso weiter. Jetzt sagt er, er tobt da immer noch und er sitzt da und jetzt hebt er diese Flügel seines Schlafrocks an und macht da eine Nummer als kokette Braut.
Oh ja, jetzt kommt die auch noch.
Weil Vater wirft ihm vor, dass er sie ja eigentlich nur heiraten wolle, weil sie ihre Röcke gehoben hat und weil er sie nicht an ihr sexuell befriedigen kann. Ja. Und die Anklage, die daraus erwächst, ist, dass er damit der Mutter Andenken geschändet und den Freund verraten und den Vater ins Bett gesteckt habe. Aber er hebt jetzt diese Röcke hoch und macht so ganz laszive Bewegungen wie eine Frau.
Mhm.
Und dann strahlt und er strahlte vor Einsicht. Steht da.
Ja, das stimmt. Das ist ein verrückter Satz. Er strahlt. Er stand vollkommen frei.
Ja.
Ja, frei ist ja immer wichtig bei Kafka. Wer darf frei sein? Und warf die Beine, er strahlte vor Einsicht.
Strahlt vor Einsicht. Und das Interessante ist, wir wissen, dass der Vater keinen Schlafrock mehr anhat. Den hat er ja ausgezogen, weil er offenbar hat er drunter seinen Schlafanzug. Jetzt hopft er da mit diesem Schlafanzug oder Nachthemd, vermutlich sogar, und zieht diese Röcke hoch und macht wie eine verführende Frau und reizt diesen Bub. Und diese Strahlen vor Einsicht ist, ja, was ist das? Vielleicht erfahren wir es, wenn er sagt, ich reiß dir deine Braut von der Seite weg. Die nehme ich dir auch. Und so wie er sich gerade gebärdet, wie dieser Berserker, muss man es ihm fast zutrauen, dass es ihm gelingt. So, jetzt hat er die zweite Lebensgrundlage von Georg Bendemann weggenommen. Und die dritte, und daraus entstehen oder daraufhin wirft er ihm ja diese Anklagen ins Gesicht. Wessen Verbrechen hat sich Georg schuldig gemacht? Also er hat den Freund betrogen. Er hat diese Frau benutzt zu sexueller Befriedigung und damit das Andenken der Mutter beschädigt.
Mhm.
Und den Vater hat er ja irgendwie in die Ecke geschoben.
Mhm. In der er da sitzt in seinem Zimmer.
Und das sind doch todeswürdige Verbrechen, Alex.
Ein Horrorvater.
Eine groteske Situation. Und er nimmt seinem Sohn alles weg. Und jetzt finde ich es ganz interessant, dass Georg, der sich ja wenig erlaubt an exaltierten Gefühlen, plötzlich sich wünscht, sein Vater möge fallen.
Aus dem Bett fallen, wenn er viele unzerschmettert.
Genau. Also dieser Wunsch, dass der Vater stirbt.
Ja, völlig nachvollziehbar.
Denn erlaubt
das. Der sich da. Also, arme Kerl. Ich habe in dem Moment großes Mitgefühl gehabt.
Ja, das hätte eine Befreiung für Georg bedeuten können. Und dann ist der Schlussdialog ist auch natürlich wahnsinnig, dass er dann seinem Sohn Sachen vorwirft. Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist? Verstehe ich überhaupt nicht.
Aber schau mal, dieser Satz, wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist? Die Mutter musste sterben. Sie konnte den Freudentag nicht erleben. Der Freund geht zugrunde in Russland und so weiter. Also das ist für mich so typisch für diese Figur, die Kafka da zeichnet von diesem Vater. Er kann es nur falsch machen. Geld kann es mir falsch machen. Sich verloben bedeutet eigentlich nur irgendwas Sexuelles wollen. Sich zu spät verloben bedeutet die Mutter berauben dieser schönen Hochzeitsfeier. Es ist eine ausweglose Situation. Mhm. Er kann machen, was er will. Der Vater wird es ihm rumdrehen.
Und das, diese Grundsituation eines Menschen, dass er alles nur falsch machen kann, dass er von Gott und der Welt verlassen ist, dem jede Lebensgrundlage entzogen ist, der überhaupt gar keinen Sinn mehr erkennen kann in seinem Dasein, das wird hier ausgedrückt. Und das ist ein ganz moderner Gedanke eigentlich über eine über die Situation des Menschen.
Und jetzt kommt es zum Urteil.
Ja, zwangsläufig bei all diesen Verbrechen. Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch. Und darum wisse, ich verurteile dich jetzt zum Tode des Ertrinkens.
Finster, absolut finster. Und dann geht der Georg?
Ja, weil jetzt überlegt man sich und denkt rational, wie kann das sein? Das ist ja irgendwie ein schlechter Scherz.
Nee, ein Richter in Unterhosen.
Richter in Unterhosen, kann man doch jetzt mal laut auflachen und sagen, ja, jetzt beruhig dich mal wieder. Ist ja gut. Aber Georg nimmt dieses Todesurteil wie selbstverständlich an.
Ja, und ich finde, das hat eine unglaubliche Konsequenz auch in der Erzählung, wie sie sich entwickelt. Dass er jetzt tatsächlich auf die Brücke geht und sich da hinunterstürzt. Denn dieses Urteil ist einfach so internalisiert. Diese ganze Schicksalshaftigkeit mit seinen Eltern und der Macht, die sie über ihn haben, die ist so tief in ihm drin, dass es ja eigentlich gar kein externes Urteil ist. Mhm. Sondern so hat uns Kafka jetzt, an den Punkt hat er uns gebracht beim Lesen, dass wir sagen, ja klar, logisch, der geht jetzt raus.
Mhm.
Logisch, also, ist eigentlich nicht der. Du hast ganz richtig gesagt vorhin, der Moment, wo der Vater ihn zweimal fragt, hast du mich schön zugedeckt? Und er sagt, ja, ich habe dich gut zugedeckt. Und plötzlich rastet er aus und sagt, nein, und springt aus dem Bett. Das ist der Moment, der überraschend ist. Hm. Dieser Moment am Schluss ist nicht mehr überraschend. Ist nicht mehr überraschend, dass er diese drastische Konsequenz trifft, weil man merkt, er kann sich nicht wehren. Wegen diesen übermächtigen
Es ist
Vater.
Eigentlich eine absolut logische Konsequenz. Psychologisch gesehen ist es immer schon in ihm drin. Dieser Kampf, der eine Weile so auszugehen schien, dass er dem Vater entkommen ist und ihn sogar überflügelt hat. Und es war nur eine Scheinerkenntnis. Also er ist in diesem Joch, die Familie als Machtapparat.
Ja.
Und
wir denken an die Verwandlung und den
Ungeziefer. Ja, wir denken ganz viel bei Kafka und er entkommt diesem Vater nicht. Kafka ist ihm entkommen, indem er das zu Literatur machen konnte. Das ist natürlich genial, so eine Familienkonstellation, wo der Vater eigentlich Machtmissbrauch ausübt. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte vom Kind Franz Kafka, wo er im Tagebuch schreibt, dass er mal als kleines Kind 4 oder 5 nicht einschlafen konnte und dann wieder rauskam und nach einem Glas Wasser gefragt hat. Und der Vater so sauer war, und das ist eine Situation, die kennen alle Eltern. Eine gilt es, sie räumen.
Zum 5. Mal.
Ja, ein bisschen Zeit schinden. Und was macht der Vater Kafka? Der nimmt diesen kleinen Bub, weil sein Vater war im Vergleich zu ihm ein Riese, nimmt dieses kleine Kind und stellt es raus auf die Pavlatsche. Das war so eine Art Balkon in Prag. Und da lässt er ihn ein paar Stunden stehen.
Ein paar Stunden?
Bis er wieder rein darf. Und diese Erlebnisse, die Franz Kafka mit diesem wirklich übermächtigen Vater hatte, auch wie er ihm Schwimmen beigebracht hat und er in diesem Badehäuschen fast vergangen ist, wie dieser riesige Vater sich umgezogen hat und er unterm Bänkchen fast verschwunden ist, diese Erlebnisse macht er so genial zur Literatur, wie schwach, wie klein, wie ausweglos man sich fühlen kann.
Und gleichzeitig doch dieser alt gewordene Mann, der seine Machtposition im Geschäft verloren hat und der dann noch einmal groß auftrumpfen will, der sieht, ich bin auf dem absteigenden Ast in allen Bezügen. Ich bin körperlich schwächer, der muss mich tragen. Ich bin sexuell schwächer, der heiratet sich jetzt bei mir, ist die Frau tot und die Nummer ist gegessen.
Und die Mama spielt nie mehr eine Rolle, weil da kommt jetzt eine neue
Frau. Und geschäftlich hat er auch aus meiner kleinen Firma was Erfolgreicheres gemacht. Und da kommt ein Muster, was für ältere Männer universal ist, nämlich die Angst vor der nächsten Generation und der Hass auf die jungen Leute, die jetzt erfolgreicher sind, die fitter sind. Und denen muss man das Leben madig machen. Hat jeder junge Mann schon erlebt. Die älteren Männer, es gibt zwei Sorten, die Mentoren, die schaffen es, die fördern junge Männer. Und die Eifersüchtigen, die müssen immer irgendwie drücken und schlecht machen und irgendwas finden, was die ja noch nicht können und noch nicht wissen, so weiter und so fort. Nun habe ich die Entscheidung, werde ich zu so einer Figur, die da albern eigentlich in ihren Unterhosen im Bett rumturnt und versucht noch mit fiesen Vorwürfen den anderen schlecht zu machen? Oder komme ich in ein Verhältnis, wo ich sage, ich habe was zu geben und der andere kann wirklich vielleicht was lernen, aber vor allen Dingen ist jetzt mal die Bühne für den anderen da.
Ich glaube, bei Hermann Kafka und seinem Sohn Franz ging es darum, dass der Hermann so ein vollmundiger, im Saft stehender, mächtiger, korpulenter Mann war und dieses kleine Fränzchen, ein ganz zarter Junge, der wollte den zum Mann machen. Was damals damit war,
so typisch.
Nicht im Anspruch war er als Vater damals wahrscheinlich nicht alleine. Und dieser Franz, ein sensibles und sehr
geistiges
Kind. Ja, genau. Und hatte Wahrnehmungen, da kann ich ja nur von träumen, was der alles schon so wahrgenommen und erinnert. Das ließ sich mit diesem kränklichen Kind nicht machen. Und es hat das Einzige, was er ausgeströmt hat, war diese Furcht, die er da in seinem Kind implantiert hat. Was uns zu hinreißender Literatur gebracht hat. Eine Idee habe ich ja noch und da weiß ich nicht, ob das bei den Hörern, die das zu hören bekommen, ob die da in irgendeiner kleinen Weise ein kleines Schrittchen mitgehen können. Ich finde, diese kleine Erzählung ist letztlich auch eine Komödie. Der Vater sagt es zweimal. Er sei ein Komödiant und ja, ich habe Komödie gespielt, Spaßmacher und das finde ich so. Und ich, für mich ist diese kleine Erzählung wie Beckett, Warten auf Godot, absurdes Theater.
Mhm.
Ich kann mir diese Situation, ich kann mir dann Film dazu denken. Ich habe laufende Bilder, wenn ich mir diese Szenerie anschaue, wie der Vater da in diesem Bett hopft und da diese erotischen, aufreizenden Hüpfer und Bewegungen macht und Röcke hebt. Also da gibt es so Sachen, die sind saukomisch. Und Franz Kafka war offenbar jemand, der seinen Freunden aus seinen Schriften vorgelesen hat. Und in irgendeinem Brief habe ich von weiß ich nicht, Max Brod oder sonst was, schreibt da mal, Franz Kafka hätte wieder irgendwie was vorgelesen und sie seien unter den Tisch gelegen vor Lachen.
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt. Und ich habe mich jetzt schon vor längerer Zeit immer so auf die Suche gemacht, wo ist das Saukomische bei Kafka? Und ich finde das jetzt laufend. Und wahrscheinlich sehen das ganz, ja, du sagst ja auch echt jetzt. Und
du siehst, dass ich so zögernd gucke. Also ich kann das so nachvollziehen. Es hat eine unglaubliche Absurdität und es hat eine Komik, aber mir bleibt eben tatsächlich bei Kafka das Lachen immer.
Ja, aber
weil es so bitter ist. Was da passiert und was sich da abspielt, dass für mich Humor immer was Auflösendes hat.
Nee, nicht wenn absurd bedeutet aber witzig.
Aber witzig, ja.
Und da steckt, das ist immer beides. Es gibt nicht nur diesen Schenkelklopfer-Humor, den meine ich ja überhaupt
nicht. Ja, das so ein, es gibt, ich meine jetzt ja auch nicht Schenkelklopfer, sondern so ein Humor, der einen versöhnt.
Ja, das ist es nicht.
Und ja, das ist, was, nee, ist es nicht. Kein persönliches Lachen. Es ist kein, ach komm, nehmen wir es nicht so schwer. Oder ja, es gibt irgendwie Fehler, es gibt irgendwie Schwächen, aber okay.
Das absurde Lachen. Das ist das absurde Lachen. Und ich meine, dieses Urteil ist doch grotesk, ist doch ein Witz.
Und da denke ich schon, aber wie du sagtest, er hat diese schreckliche Vaterfigur Kafka selbst jetzt verwandelt in Literatur. Und tatsächlich hat er ihn ja auch ein bisschen lächerlich gemacht.
Eben.
Ja. Und da liegt schon was, wo er sich...
Da liegt Komik
und auch was, ja, versöhnlich ist das falsche Wort, aber was Überwindendes vielleicht ein bisschen. Also es ist ein Coping, jedenfalls eine Art, damit umzugehen, oder? Klarzukommen damit.
Und ich finde es unglaublich. So, Alex, frage ich dich, hat dir dieses Buch gefallen? Würdest du es empfehlen?
Also man muss mich bei Kafka nicht bekehren. Das ist sicher so. Ich habe das Urteil nicht gelesen, vorher gehabt. Also jetzt habe ich es für den Podcast gelesen, aber es war ein Text von ihm, den ich noch nicht kannte. Ich finde, es ist einer seiner genialen kurzen Texte, wirklich. Landarzt ist auch noch so einer. Es gibt so ein paar, Strafkolonie und so. Also man kann Kafka wirklich ja auf ganz engem Raum kennenlernen und vielleicht ist es wirklich einer der besten Texte. Ja, ich würde es empfehlen, gerade wenn man so an Prozess denkt, vielleicht muss man den mal in der Schule lesen, denkt sich, boah, nee, Kafka, jetzt nehme ich jetzt den Prozess in die Hand. Nee, dann nimmt man doch vielleicht das Urteil in die Hand und liest es. Es ist, vielleicht hast du es genau richtig gemacht, uns die Komik da drin gezeigt und das Absurde und das Schrille, weil es kann einen schon auch echt in der Magengrube treffen, würde ich sagen. Also je nachdem, was man auch biografisch mitbringt, an Verhältnis vielleicht zu den eigenen Eltern.
Ja.
Ist es kein leichter Text, aber literarisch ist es einfach echt großartig. Für mich ist es wie oft bei Kafka, für mich ist Kafka der große Träumer. Und es gibt eine interessante Stelle, die war für mich, die habe ich mir angestrichen. Bevor er zum Vater geht, sitzt er am Fenster und guckt hinaus, jemand grüßt ihn und er hat es fast nicht wahrgenommen. Er lächelt abwesend, wie jemand, der träumt. Und ich finde, es ist eine Lesart des Textes, dass der ganze Rest, nur geträumt ist. Weil das alles so eine Traumlogik hat und so ein Shiften zwischen den Identitäten und so weiter. Und ja, ich würde es empfehlen, weil ich sage, es ist einfach große Literatur, wenn es auch ein schweres Sujet ist.
Darf ich ausnahmsweise noch ein Schlussschlusswort?
Du darfst immer ein Schlussschlusswort sagen.
Weil du gerade den Prozess genannt hast, da würde ich jetzt vorschlagen, die Hörer, die sich jetzt ein bisschen auf Kafka einlassen, würden mal die erste Seite vom Prozess zu lesen. Mehr muss es gar nicht sein, die ist so saukomisch, weil da plötzlich Ordnungsorgane aufkreuzen in Josef K.'s Schlafzimmer, der ja in Untermiete wohnt und wo plötzlich unglaublich viele Leute rumstehen und außerhalb vom gegenüberliegenden Haus auch welche noch reinklotzen. Und wenn man sich das so, wie ich jetzt mir immer diesen Film dabei, die Filmbilder vorstelle, das ist so eine groteske Situation, die ist zum Totlachen. Okay.
Gut. Also, wir schmunzeln über Kafka, ist auch keine leichte Sache und hoffen, den Hörern hat es auch ein bisschen gefallen.
Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.